RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es gibt keine Ausreden mehr, sagt Außenministerin Baerbock von den Grünen und drängt darauf, dass Deutschland die Ukraine mit schweren Waffen versorgt. Der SPD-Bundeskanzler Scholz ist da anderer Meinung. Das hat er gestern im Exklusivinterview mit RBB 24 Inforadio nochmal gesagt.
Wir stimmen uns über das, was wir tun, eng mit allen Verbündeten ab und machen das gleichgerichtet mit den Freunden über den Atlantik hinweg, mit den Freunden hier in Europa. Eins ist auf alle Fälle sicher, wir werden keinen Alleingang machen. Deutschland wird nicht anders agieren als andere Länder.
Soweit so uneins die Bundesregierung. Währenddessen sterben durch russische Bomben weiter Menschen in der Ukraine. Roderich Kiesewetter ist CDU-Bundestagsabgeordneter, Verteidigungs- und Sicherheitsexperte und außerdem Oberst AD der Bundeswehr. Guten Morgen, Herr Kiesewetter.
Guten Morgen, Herr Kober.
Der Kanzler bremst bei der Frage, ob Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern soll. Ist das richtig?
Nein, das ist wirklich nicht richtig. Deutschland hat eine ganz besondere Aufgabe in Europa. Sie verknüpft die sicherheitspolitischen Ängste Osteuropas mit den Bedrohungsszenarien, die im Mittelmeer sind, mit unseren südeuropäischen Nachbarn. Und wenn Deutschland nicht mit Beispiel vorangeht oder hinter Estland zurückbleibt, das für dreimal mehr Geld Waffen liefert als Deutschland, dann fragen sich viele, warum hat Deutschland einen Führungsanspruch und wird ihm nicht gerecht? Es geht hier nicht um übereilte Lieferungen. Es geht einfach darum, wie die Außenministerin es richtig gesagt hat, dem Sterben ein Ende zu bereiten. Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Und wenn Deutschland zögert, steht der Krieg vor unserer Haustür. Denn als nächstes sind dann Moldawien und das Baltikum dran. Deshalb gilt es darum, den Krieg so rasch wie möglich zu beenden, auch mit schweren Waffen.
Es ist insgesamt eine gefährliche Situation. Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Kreml diese zunehmende militärische Unterstützung der Ukraine durch den Westen irgendwann als Angriff versteht, ganz besonders dann, wenn zum Beispiel Deutschland schwere Waffen liefert?
Wir stellen ja keine Soldaten und im Rahmen der UN-Charta, Artikel 51, Recht auf Selbstverteidigung, darf jedes Land der Welt außer Soldaten alles zur Verfügung stellen. Wir dürfen sogar auch Soldaten zur Verfügung stellen, aber man hat eben Angst vor der nuklearen Abschreckung Russlands und das auch zu Recht. Aber Waffenlieferungen sind völkerrechtlich abgedeckt, deswegen besteht da keine Gefahr. Gefahr sehe ich eher, wenn Russland das Baltikum erpressen würde oder Schweden oder Finnland angegriffen würden. Das sind Szenarien, an die wir denken müssen. Aber entscheidend ist, dass wir bereit sind, die Ukraine zu verteidigen. Denn Russland wird bei der Ukraine nicht stoppen, wenn er erfolgreich ist.
Könnte man ja auch sagen, Herrn Putin sind solche Regelungen wie Menschenrechtscharta egal. Ja? Also es ist ja weitgehend seine Interpretation, was er dann als Angriff verstehen würde und was nicht.
Eben, deswegen dürfen wir uns nicht erpressen lassen. Und er hat ja immer auf westliches Entgegenkommen nicht reagiert. Deutschland und Frankreich haben die NATO-Aufnahme und die EU-Aufnahme von Ukraine und Georgien verhindert. Wir haben 2014 das Liefern von schweren Waffen und Ausbildung ukrainischer Streitkräfte verhindert. Deutschland damals unter Angela Merkel und Außenminister Steinmeier. Das bedeutet also, wir haben auch eine Verantwortung für das, was jetzt in der Ukraine passiert ist. Und deshalb sollte Scholz über den Schatten springen und seiner Außenministerin zuhören und ihre Ratschläge annehmen.
Welches Material wäre denn sinnvoll? Es geht ja auch darum, dass die ukrainischen Streitkräfte die deutschen Panzer auch bedienen müssen, wenn sie denn geliefert würden.
Es geht ja hier um Marder-Schützenpanzer, die 40 Jahre alt sind, ähnlich alt wie dieses Material, das die Ukraine noch aus Sowjetzeiten verwendet. Es geht um Artillerie, die auch vergleichsweise leicht zu bedienen ist. Also hier werden dann in Deutschland oder in Polen ukrainische Soldaten ausgebildet, die dann wiederum ihrerseits ausbilden. Zudem hat die deutsche Industrie hunderte von Panzern und Artilleriesystemen auf Lager, die binnen kürzester Zeit fit gemacht werden könnten. Die Industrie spricht von etwa 6 Wochen. Und das hätte man auch schon vor 6 Wochen beginnen können. Dann wären die Systeme bereits lieferbar. Also hier etwas mehr Pragmatismus und Mut, dann funktioniert das auch.
Nun ist es nicht nur der Kanzler, der in der Frage bremst wegen diplomatischer Zusammenarbeit und all diesen Dingen, sondern die Verteidigungsministerin Christine Lamprecht von der SPD sagt, die Bundeswehr könne keine Panzer oder andere Rüstungsgüter abgeben, weil die Verteidigungsfähigkeit dadurch in Frage gestellt werden würde.
Ja, ich halte diese Einstellung für falsch, weil natürlich, wenn die Ukraine fällt, Russland an den Toren Polens steht und dann Deutschland viel mehr gefordert wäre, als wenn jetzt die Bundeswehr Waffen abgeben würde, die die Industrie innerhalb weniger Wochen dann wieder an die Bundeswehr liefern könnte. Es geht ja also um einen intelligenten Ringtausch. und nicht darum, die Bundeswehr zu entkernen. Dass viel Nachholbedarf ist in der Bundeswehr, dass auch die Union hier ihren Beitrag leider geleistet hat, dass die Bundeswehr so schlecht dasteht, steht außer Frage. Aber entscheidend ist, die Industrie könnte liefern und auch die Bundeswehr bestücken. Und die Bundeswehr könnte dann auch das eine oder andere Material, wie zum Beispiel Schützenpanzer Marder, liefern.
Herr Kiesewetter, sagen Sie mir noch kurz, die Tatsache, dass der Bundespräsident in der Ukraine offenbar unerwünscht ist, ist das in Kriegszeiten eine Petitesse oder muss man sich diplomatisch da mehr Gedanken machen?
Der Bundespräsident hat breite Schultern und kann das, glaube ich, sehr gut einordnen. Das war ein Fehler der Ukraine, aber wir sollten uns jetzt nicht darauf versteifen, sondern es geht darum, wie man der Ukraine helfen kann. Die Ukraine hat einen Fehler gemacht, weil das natürlich ein tolles Zeichen gewesen wäre, wenn die Staatsoberhäupter des Baltikums, Polens und Deutschland nach Kiew gereist wären. Aber sei es drum, ich glaube, unser Bundespräsident hat ja durch die Fehler, die er eingeräumt hat, auch sehr klar gemacht, dass er fest an der Seite der Ukraine steht. Das hat er übrigens schon vor dem Beginn des Krieges gesagt, bei seiner Wiederwahl am 13. Februar. Also Hut ab vor dem Bundespräsidenten. Und ich glaube, das war ein Sturm im Wasserglas.
Das sagt der Verteidigungs- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter von der CDU. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank, Herr Gruber. Alles Gute.
Natalia Jefimkina, ich freue mich, dass wir miteinander reden können über eine Arbeit, die leider getrieben ist von dem Krieg gegen die Ukraine. Man kann nicht einfach nur sagen in der Ukraine, sondern gegen die Ukraine, also die russische Aggression. Und Ihre Arbeit ist in den letzten Wochen gewesen, Menschen zum Sprechen zu bringen darüber. War das eigentlich schwierig, Menschen zu finden, die sagen, das passiert mir und so empfinde ich das?
Ich glaube, das ist nicht schwierig. Ich bin ja Filmemacherin, aber es war trotzdem dann plötzlich viel wichtiger, mit den Menschen zu reden, als jetzt an Filmen zu arbeiten, mit Menschen vor Ort zu reden, weil ich das Gefühl hatte, sie haben sehr viel zu sagen und sie wissen die Lage viel besser einzuschätzen als wir hier und als Journalisten oder Filmemacher. Und deswegen habe ich angefangen, mit den Menschen zu reden vor Ort. Und dann habe ich verstanden, dass natürlich schön wäre, ihre Stimme auch hörbar zu machen, nicht nur für mich, weil es mich sehr berührt hat. Es war sehr berührend zu wissen, dass es halt eben nicht mehr um Belanglosigkeiten geht, sondern es geht eigentlich um Leben und Tod. Und es war nicht schwierig, Menschen zu finden, weil eigentlich ist der Mensch in so einer Ausnahmesituation ganz froh, dass jemand ihm zuhören kann und auch eine Weile nichts sagt, sondern einfach zuhört. Und das habe ich gemacht.
Wie haben Sie es gemacht?
Ich habe Freunde, Verwandte, aber auch Leute, die ich nicht kannte, angerufen und gesagt, dass ich gerne hören würde, wie es denen geht, was sie machen, was seit dem Krieg passiert ist, ob sie schwierige Momente erlebt haben. Und dann haben Menschen erzählt und da habe ich manchmal gar nichts gesagt.
Jeder Journalist checkt immer, wo der Mensch eigentlich ist, wo er herkommt. Wie haben Sie denn das eigentlich verifiziert von Ihrer Seite?
Also ich habe zum Teil tatsächlich bekannte Menschen angerufen. Ich habe fürs Auswärtige Amt gearbeitet seit 2009. Das heißt, ich habe Staatsgäste aus der Ukraine betreut, sehr viele verschiedene. Das heißt, ich habe mit dem Kulturministerium zu tun gehabt, mit den Künstlern, mit den Filmschaffenden, mit den Journalisten, mit Jugendgruppen, also mit sehr unterschiedlichen Menschen. Und dann habe ich die Menschen, um die ich mir auch Sorgen gemacht habe, angerufen und gefragt, könnt ihr reden? Geht das jetzt? Manchmal hat der Mensch zu mir gesagt, nein, es geht nicht, weil wir haben gerade Sperrstunde und man kann uns orten mit dem Handy. Oder ich kann nicht. Jetzt muss ich irgendwie einen Körper bergen. Das war Alexei aus Slawiansk. Der ist in einer freiwilligen Organisation und ich wusste, dass er seit 2016 in der Gegend in dieser freiwilligen Organisation ist. Und jetzt habe ich ihn angerufen und gesagt, Alexei, was machst du jetzt? Und er hat gesagt, ich mache das Gleiche wie 2016. Ich berge die Menschen. Jetzt hat er zum Beispiel diese furchtbare Geschichte, wo diese Familie erschossen wurde. Die Körper hat er jetzt nach Slawiansk gebracht, damit die Verwandten sie beerdigen können. Und das sind halt so Geschichten, da fragt man sich, warum macht man noch was anderes, als diesen Leuten zuzuhören? Weil diese Leute haben ja wirklich was zu sagen. Also die erleben das ja unmittelbar.
Oft haben die nicht die Möglichkeit, haben Sie gerade gesagt, weil kein Strom da ist oder weil der Akku leer ist. Wie machen die das dann vor Ort?
Also vor allem schwierig war es in Mariupol, deswegen habe ich mit jemand aus Mariupol nur gesprochen, als er raus war. Er war gerade ein paar Tage raus und dann habe ich ihn angerufen. Das ist ein bekannter Kulturschaffender und den kannte ich über Umwege auch. Und mit dem habe ich dann gesprochen, als er sein Handy laden konnte. Also es ist tatsächlich so, dass überall Netz ist. Ukraine ist das digitalste Land Europas. Das heißt, es ist wirklich sehr gut vernetzt. Alle Dokumente sind digital zugänglich, alle Lehrpläne. Meine Cousine, die jetzt angekommen ist in Berlin, unterrichtet nur über diese Lehrpläne, die alle online sind. Und deswegen, Elon Musk hat ja auch ermöglicht, dass Ukraine jetzt Internet überall hat, also Internetzugang ohne die Fernsehtürme, die ja schon zerbombt wurden.
Mit seinem Satellitensystem?
Genau. Und deshalb ist die Verbindung gut, es sei denn, es ist Mariupol. Teilweise war die Verbindung auch in Kiew schlecht, hatte ich auch schon mal. Da muss ich nochmal anrufen. Da muss ich nochmal fragen, geht es jetzt, sollen wir ein andermal telefonieren? Und das sind schon lange, also ich schneide sie ein bisschen auf 3 Minuten, weil es halt natürlich nicht so lange geht, aber an sich rede ich mit den Leuten manchmal eine halbe Stunde, weil es auch so lange braucht. Also du kannst einfach nicht irgendwie mittendrin sagen, ja und jetzt ist meine Zeit und du hörst zu und der Mensch erzählt. Und deine einzige Aufgabe ist, mitfühlend zu sein und das ist aber nicht wirklich schwer, weil das so einen berührt.
Wenn das alle hören können oder mitbekommen können, dann ja sicher auch die russische Seite, der russische Militärgeheimdienst. Gibt es da nicht die Furcht, dass der diese Informationen mal negativ verwerten wird?
Also es ist ein sehr furchtloses Land. Ukraine ist seit so langer Zeit unfrei, die Presse ist so lange frei, die Meinungsfreiheit, die Zivilgesellschaft ist so weit fortgeschritten, dass es eben diese Angst vor dem eigenen Wort und seine Position zu beziehen gar nicht mehr gibt. Und es ist so, dass ich die Leute frage, ob sie mir den Namen sagen wollen. Und es gab bisher keinen Menschen, der seinen vollen Namen nicht gesagt hat. Die haben alle ihren vollen Namen gesagt und sie reden auch ganz, ganz offen und frei, und weil sie wissen, was sie verteidigen. Sie verteidigen ihre Freiheit, sie verteidigen ihr Zuhause, sie verteidigen ihr Land. Und das ist, also da brauchen sie sich auch eben nicht zu schämen für oder das zu verstecken. Und diese Aufrichtigkeit, die ist so liebenswürdig auch für mich oder für uns, die ihnen zuhören, weil das einfach eine ganz menschliches Wesen beschreibt oder eine Menschlichkeit, die sie an den Tag legen, wie Nina. Nina ist Freiwillige und sie hat ihre Kinder evakuiert und ist aber zurückgegangen, weil sie weiß, dass sie gebraucht wird und sie ist nach Kiew zurück. Genauso wie Alexei, der ist in Slawiansk geblieben und unter diesem Bombenhagel versucht er, diese toten Soldaten zu bergen, weil er sagt, welcher Soldat will nicht geholt werden? Sie wollen ja alle wissen, dass man sie am Ende beerdigt, dass die Mütter sie nochmal sehen. Und das ist einfach so würdevoll auch und so unglaublich auf das Menschlichste reduziert, auf diese Hilfe zu leisten, da zu sein, sein Leben dafür opfern zu.
Da hört man in den Stimmen diese ganzen Emotionen, ohne dass sie immer ausgesprochen werden. Also man hört die Traurigkeit, man hört den Schrecken, der im Moment durch den Krieg gebracht wird. Man hört den Mut dieser Menschen, die Entschlossenheit. Und nie habe ich gehört bisher in den Stimmen Verzweiflung. Ich kann nicht mehr, uns bleibt nichts mehr. Wo kommt das her, diese Entschlossenheit, diese Klarheit?
Ich glaube, das ist diese Klarheit, für das Richtige einzustehen. Diese Freiheit oder das, was einem wichtig ist, die eigenen Werte zu schützen, die Werte der eigenen Gesellschaft, die eigenen Menschenrechte, die Freiheit, dass man nicht unter einem diktatorischen Regime leben möchte. Und es ist so offensichtlich für die Menschen, dass wenn sie das aufgeben, gehen sie unter. Und deswegen sind sie bereit, eben mutig zu sein. Das ist eine Extremsituation, wo das Äußerste gefordert wird.
Sie trotzen sozusagen, nach dem, was Sie sagen, Natalja Jefimkina, der Diktatur, aber Sie stehen Russen gegenüber. Also ist das so eine Feindschaft auch diesem Volk inzwischen gegenüber oder gibt es die schon länger?
Ich glaube, es ist keine Feindschaft dem Volk gegenüber, weil irgendwie ein Drittel der Ukrainer Verwandte in Russland hat. Deswegen gibt es diese Feindschaft zwischen den Russen und Ukrainern an sich gar nicht. Wir haben ja alle zusammen in einem großen Sowjetunion gelebt. Aber es gibt natürlich die Wertefrage. Und es gibt die Werte, dass Ukraine nicht mehr in einem Land, autokratischen Land unter Putin leben möchte. Das möchte kein Ukrainer. Und sie kennen den Krieg von 2014, sie kennen den Krieg aus 2016. Sie wissen, wie das in Donetsk war, wie das in Lugansk war. Das möchte keiner. Und jetzt natürlich mit dieser Bombardierung und mit diesem wahllosen Bombardierung ist natürlich der Schrecken groß. Der Schrecken ist groß, aber die Mut ist noch größer. Der Mut.
Der Mut. Natalia, Sie kennen ja nun beide Seiten. Sie sind geboren in Kiew, haben Ihre ersten Jahre dort verbracht, sind dann mit Ihren Eltern ins ferne Sibirien an dem Baikalsee. Bevor Sie eben dann in den Westen gegangen sind, wie erklärt sich denn, dass das auf russischer Seite das scheinbar, ich bin vorsichtig, akzeptiert wird?
Es gibt in Russland schon lange nicht so viel Freiheit und jetzt gar keine. Und damit hängt halt auch das Meinungsbild der Russen zusammen. Also die haben auch Angst. Also meine Freunde organisieren auch keine oppositionelle Partei, weil dann landest du für 15 Jahre im Gefängnis. Du wirst apolitisch, du ziehst dich zurück. Deswegen habe ich einen Film gemacht darüber. Man zieht sich in die Garage zurück und versucht sein kleines Glück außerhalb der Realität, zur offiziellen Realität zu erleben. Das sind ja schon Jahrzehnte unter Putin. Man hat sich zurückgezogen, man ist apolitisch geworden, man möchte nichts mehr mit der wahren. Also ein Freund hat zu mir gesagt, verstehst du, wir ziehen uns in die Garage zurück, weil wenn wir auf die große Bühne gehen, dann werden wir amoralisch. Da muss man amoralischer Mensch werden. In der Garage bist du nur für dich und du kannst dein eigener Herr sein und auch menschlich bleiben. Und also ich glaube, der Wechsel des Regimes würde natürlich, oder die Öffnung des Landes für Opposition, für Gewaltenteilung, für freie Presse, würde das Land innerhalb von weniger Zeit ändern. Das ist klar. So, aber unter Putin wird das nicht passieren.
Kommen wir zurück zu den Menschen, denen unsere Sympathie gehört, indem wir sie hören, die Stimmen aus der Ukraine. Ich muss eine hoffentlich nicht zu traurige Frage stellen, aber sind die alle noch da, diese Menschen? Wie geht es denen denn heute?
Also von Svet, der Vater ist immer noch nicht aufgefunden. Da sind ganz viele Menschen jetzt in Cherson verschwunden. Svet sagt, jemand hat eine Information ihm überbracht, dass er noch am Leben ist, aber niemand weiß wo. Alexei hat gerade diese Familie nach Hause gebracht, also eine Mutter, ein dreijähriges Kind und der Vater, die erschossen wurden, aus ihrem Auto, diese CDF-Nachricht. Und also sie sind da. Also sie sind da, aber es ist tatsächlich so, dass ich mein Handy morgens aufmache und gucke, ob die online waren. Weil man weiß es nicht. Die werden permanent gebombt. Und deswegen dürfen wir auch nicht unsere Hilfe und auch unsere Unterstützung weniger werden lassen. Die Menschen brauchen Hilfe. Die kämpfen alleine. Es ist in Ordnung, aber wir brauchen eure Hilfe.
Danke für Ihre Arbeit, Natalia Jefimkina.
Gerne.
Es ist in jedem Krieg eigentlich das Gleiche, so auch jetzt in der Ukraine. Er trifft Kinder, Frauen, Männer hart, reißt sie aus ihrem gewohnten Leben völlig heraus. Ärzte ohne Grenzen unterstützt sie, ist mit rund 300 Mitarbeitenden im Einsatz in der Ukraine. Und Frauke Ossig ist bei Ärzte ohne Grenzen Notfallkoordinatorin. Und sie ist gerade nach mehreren Wochen Aufenthalt in der Ukraine nach Deutschland zurückgekehrt. Und ich habe vorhin mit ihr gesprochen. Viele Menschen flüchten ja in die U-Bahn-Stationen, wie in Kharkiv, habe ich sie gefragt, suchen Schutz dort. Wie helfen Sie konkret?
Wir haben ein Team in Kharkiv, das aus Medizinern besteht, aus den Projektkoordinatoren und aus Psychologen und Sanitärspezialisten. Das geht in die U-Bahn-Stationen über Nacht, wo die Menschen Schutz suchen vor Angriffen auf die Stadt und über Nacht bleiben in den U-Bahn-Stationen. Und unser Team bleibt mit den Menschen in der U-Bahn-Station und bietet Kliniken an. Also bietet medizinische Versorgung an, hat Medikamente dabei und kann die Menschen vor Ort behandeln.
Werden dort auch Verletzte behandelt?
Es ist mehr, dass die Zivilbevölkerung Schutz sucht, also Leute, die nicht verletzt sind, sondern Leute, die halt normal noch in Kharkiv, so normal es geht, versuchen, ihr Leben zu bestreiten. Und aber dadurch, dass eben Kharkiv 4 bis 5 Mal am Tag eben die Sirenen angehen, suchen die Leute halt Schutz in den Bunkern und sind aber viele Menschen dabei, die seit Wochen keine Ärzte gesehen haben. Also die Leute mit chronischen Krankheiten, Leute, die es nicht geschafft haben, zum Krankenhaus zu gehen, wo sie die Notaufnahme hätten sehen können und damit keine medizinische Versorgung hatten über die letzten Wochen.
Funktioniert denn das Gesundheitswesen nicht mehr richtig in der Ukraine oder wie sehr ist es eingeschränkt?
Die Krankenhäuser funktionieren noch und auch relativ gut. Es sind natürlich Ärzte und Krankenschwestern geflohen, aber die Situation ist so, dass hauptsächlich und die Notfallservices noch angeboten werden. Wir haben Krankenhäuser unterstützt mit Spenden von Medikamenten und von medizinischen Materialien. Im Prinzip funktioniert es, aber wie wir das oft eben in Kriegen oder Konflikten sehen, die primäre Gesundheitsversorgung funktioniert eben nicht mehr so wie vorher, weil natürlich die Sicherheitslage ungünstiger geworden ist und weil die Krankenhäuser sich auf die Behandlung von Verwundeten konzentrieren müssen.
Aber es gibt ja auch viele Menschen, die gar nicht in die U-Bahn-Schächte kommen können. Alte, Behinderte, was ist denn mit denen?
Genau, da haben wir einen Teil des Teams tagsüber, fährt durch Kharkiv, soweit wir das noch können, soweit die Sicherheitslage uns erlaubt, um Leute zu besuchen, die in ihren Wohnungen bleiben, weil sie nicht mobil genug sind, weil die Fahrstühle in den Häusern nicht mehr funktionieren und die Leute eben die Treppen nicht steigen können, sodass wir Hausbesuche machen und mit einem Netzwerk aus Volontären zusammenarbeiten, die uns helfen, diese Leute zu identifizieren, die am meisten unsere Hilfe benötigen, sodass wir zu den Leuten fahren können und sie vor Ort versorgen können.
Wie schützen Sie denn Ihre Mitarbeitenden oder wie kommen Sie da in die Städte rein und auch wieder raus?
Naja, wir sind natürlich genau den gleichen Gefahren ausgesetzt wie die Bevölkerung. Es ist sehr schwer vorherzusehen, wo es eine Bombardierung geben wird, wo es einen Angriff geben wird. Wir haben unsere Teams vor Ort, die die Sicherheitslage jeden Tag sich aufs Neue angucken und Pläne im Zweifelsfall ändern. Also was wir oft tun ist, dass wir sagen, okay, wir hatten für heute die eine Gegend in der Stadt geplant und dann hat es über Nacht vielleicht Angriffe in der Gegend gegeben. Dann verändern wir unsere Pläne und verschieben halt unsere Klinik für 1-2 Tage, bis wir wieder die Möglichkeit haben, in die Gegend reinzukommen.
Nun gibt es ja durch Bomben, durch die Angriffe ja sicher viele auch andere Verletzungen, als man das sonst gewohnt ist. Man braucht sicher viele Chirurgen. Hat denn die Ukraine genügend chirurgisches Personal?
Im Moment haben wir keine Anfragen gekriegt, dass zusätzliche Chirurgen benötigt werden. Was wir gemacht haben, ist Trainingsangebote haben für die Krankenhäuser, spezielle Training, wo es dann um Kriegschirurgie geht und sehr spezielle Techniken. Und unsere Teams dann zusammen mit den Chirurgen in den Krankenhäusern trainiert haben und aufgefrischt haben. Das
ist ab und an heißt es auch, dass Krankenhäuser getroffen werden von Geschossen. Haben Sie das auch miterlebt in den Städten, wo Sie tätig sind?
In Gegenden, wo wir arbeiten, sehen wir durchaus Zerstörungen in Wohngebieten und an Krankenhäusern damit eben auch. Letzte Woche war eines unserer Teams Zeuge von Angriffen auf Wohngebiete in direkter Nähe zweier Krankenhäuser. Angriffe oder Bombardierungen von Wohnvierteln birgen immer ein immenses Risiko, dass die Zivilbevölkerung verletzt oder beeinträchtigt ist. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass die Zivilbevölkerung, Krankenhäuser, Patienten und medizinisches Personal unbedingt von Angriffen verschont bleiben muss.
Frau Koossig sagt das, Notfallkoordinatorin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Sie war mehrere Wochen in der Ukraine und ist dann zurückgekehrt. Gerade die etwas schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.